ARD.
Sie haben sich gefragt, was ich da eigentlich mache.
Das fragen sich Eltern häufig, glaube ich, genau.
Und ich meine, ich habe es einfach gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, guck mal, ich lebe jetzt davon. Und dann war es halt so, oh cool. Und natürlich feiern die das, ne, dass ich dann irgendwie Weltmeisterin bin, dass ich die Beste bin und so. Aber es ist, glaube ich, immer noch wirklich unglaublich schwer für sie zu verstehen, dass man davon leben kann.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Frau, für die die Worte Walking Jet, Pinshot, Pullshot und Slingshot das Allergrößte sind. Und dieser Sound hier ist für sie wie Musik. Das war ein Tor. Das war ein Tor beim Tischkicker. Linzran.
Sehr gut.
Profi-Tischfußballerin. Herzlich willkommen. Moin.
Vielen Dank. Das war ja ein toller Willkommensgruß sozusagen.
Wie ein Schusch. Und das war von dir. Ich habe das aus dem Internet runtergeladen. Du hast geschossen.
Ah ja,
ja
sehr
genau, gut. Hast du deinen Style erkannt?
Ja, also man erkennt zwar die Schüsse, was für Schüsse es zum Teil sind, aber das ist jetzt genau meiner, weil konnte ich leider nicht raus.
Also du könntest bei Wetten, das könntest du sagen, ja, das hat die heißen ja, die Spieler heißen ja Puppen, ne? Die Puppe hinten links gemacht. Also hättest du sowas, kannst du erkennen?
Ich kann erkennen, was für ein Schuss das wahrscheinlich ist. Das hört man daran, wie die Bälle einschlagen zum Teil. Ich habe tatsächlich das mal als Test gemacht, um zu hören, ob ich das wirklich tatsächlich unterscheiden kann. Und manchmal geht das, wenn bei bestimmten Schüssen man weiß, das klingt so und so, der Schuss klingt so und so, dann geht das schon. Aber es ist schon auch schwierig.
Aber wenn Wetten, das wiederkommt, melden wir dich an. Deutsche Meisterin, Weltmeisterin im Tischfußball und du hast deinen Titel gerade verteidigt in Spanien.
Jawohl, ich bin frisch gebackene neue Weltmeisterin, wieder Weltmeisterin. Ich komme gerade aus dem sehr, sehr heißen Saragossa, Spanien.
Aha. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Und du hast deinen Titel verteidigt und wie war das Gefühl? Also ist das richtig mit Pokal hochheben und Freudentränen und so?
Ja, also ich muss sagen, ich bin super happy, ich bin sehr stolz auf meinen eigenen Prozess, weil der war nämlich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte tatsächlich 2 Jahre lang so einen Mental Down und musste sehr intensiv mit einem Mental Coach und auch mit meinem Mann, der auch mein Coach ist, zusammenarbeiten, um da meinen Weg, ja, wiederzufinden. Deswegen waren die letzten 6 Monate wirklich super, super anstrengend, sehr intensiv vor allem auch. Und letztendlich haben wir den Weg aber irgendwie geschafft.
Und dann war auch Happy End.
Und dann war Happy End und genau, und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich da diese mentale Hürde irgendwie zusammen mit meinem Team geschafft habe.
Und beschreib mal den Moment, der entscheidende Schuss. Wie war das?
Ja, ich habe ja zum Glück auch das Video schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich von meinem Matchball. Ich habe vorher ja oft visualisiert, wie es ist, wenn ich dann nochmal den Titel verteidige. Und vom Gefühl her war es genau so. Also ich habe dann den Matchball reingeschossen und konnte es kaum fassen, war so erleichtert und aber auch gleichzeitig so stolz und glücklich. Mir kamen auch direkt die Tränen und Tobi, mein Mann, der saß halt direkt hinter mir auf der Tribüne, kam auch direkt und dann es gibt sehr schöne Bilder von diesem Moment, wie wir uns dann umarmen und ja, das war wirklich erfüllt mit Stolz.
Ja, und
Moment.
Das fiel alles ab, sozusagen.
Ja,
der Druck der ganzen Monate.
Ja.
Vor 11 Jahren standst du zum ersten Mal am Kickertisch in Harburg, ne, im Irish Pub. Das war so das Erweckungserlebnis. Was ist da, kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal die Puppen bedient hast, die Puppen hast tanzen lassen?
Ja, also das war auf jeden Fall mit meinem jetzt heutigen Verlobten, bald Ehemann, der hat mich dahin gebracht tatsächlich. Und ich weiß noch genau, dass wir einfach so aus Spaß da rein sind. Er hat schon öfter vorher gekickert, dann sind wir ran an den Tisch. Und dann fand ich es richtig cool, hab richtig Blut geleckt, hab vorher eigentlich immer nur, ja, eigentlich fast gar nie das gespielt vorher. Und ja, und dann haben wir da ein paar Spiele gewonnen. Das fand ich natürlich ganz gut, weil er schon ein bisschen besser war, auch fürs Kneipenniveau. Und dann haben wir immer irgendwann gesagt, hey, lass uns einfach mal jeden Freitag, Samstag da hingehen in diesen Irish Pub und da unseren Abend verbringen und Kiba trinken.
Kiba?
Ja,
okay.
Kiba. Wir haben keinen Alkohol getrunken.
Weise, genau.
Genau, und haben da wirklich gewartet, bis wir immer wieder spielen konnten und der Gewinner bleibt ja stehen. Ne? Das ist ja in der Kneipe so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nee. Genau, also normalerweise ist es so, der Gewinner bleibt stehen. Das heißt, wenn du gut bist, darfst du die meisten Spiele am Abend machen. Sonst musst du immer warten. Ne? Ja. Wenn du verlierst, da warten halt noch so andere Teams. 2, 3, 4, manchmal 5, je nachdem, wie viel los ist. Du musst dir diesen Platz wirklich hart erkämpfen.
Und wie hast du denn gemerkt? Hast du schon am ersten Abend gemerkt, boah, das liegt mir in der Hand. Ich kann das irgendwie oder ich hab da Bock.
Ich glaube, das liegt eher daran, dass ich sehr, also generell einfach ein sehr kompetitiver Mensch bin. Ich komme ja vom Schachspielen tatsächlich. Ich habe Schach als Leistungssport gemacht in meiner Jugend. Da habe ich auch meinen Freund Tobi oder Verlobten kennengelernt beim Schachspielen. Da lachen die meisten auch schon, warum wir von einer Nische zur anderen gehen. Aber auf jeden Fall habe ich schon immer diesen Ehrgeiz gehabt, halt zu gewinnen, ganz generell. Und da hat es mich dann schon in den Fingern gejuckt, ja. Also, weil es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, immer Tor für Tor zu erzielen und diese Freude zu spüren, wenn man auch zusammen als Team gewinnt. Jetzt in diesem Fall im Doppel und ja.
Und dieses Geräusch des Tors ist schon cool, oder dann?
Ja, das ist eine der schönsten Geräusche, die du eigentlich hören kannst im Leben und aber auch am Kickertisch besonders. Ist sehr erfüllend, sehr erfüllend.
Ja, es ist ein schönes, wenn es mir jetzt auch mal, ich bin nicht gut im Kickern, aber dieses Geräusch, das habe ich auch im Ohr. Sag mal, und jetzt nach 11 Jahren hast du Medaillen wahrscheinlich und Pokale zu Hause?
Ja. Das ist richtig. Ich hab tatsächlich ein Office, wo ich praktisch das alles aufgehängt habe, in Medaillenrahmen, aber auch die Pokale so. Ich kann leider nicht alles aufhängen oder aufstellen, da bräuchte ich sehr viel Platz für.
Du bist zu erfolgreich. Ja, unglaublich.
Aber die wichtigsten Siege, die sind, die hängen natürlich.
Und es ist ja eine Nische, sagst du selbst. Und trotzdem bist du eine professionelle Tischfußballerin. Das heißt, du kannst davon leben.
Das ist richtig, genau. Ich lebe, ich habe 2 Sponsoren aktuell. Mhm. Also man kann mich buchen für Show-Events zum Beispiel mit Schlag die Weltmeisterin oder als Keynote-Speakerin für Corporate-Events. Also ich habe viel mit Firmen zu tun, genau. Aber die Sponsorengelder sind natürlich ein wichtiger Teil, wie bei vielen Sportlern auch. Und ich bin selbstständig seit August 22, also noch gar nicht so lange. Der Weg dahin war wirklich, ich sag mal, langwierig.
Klar.
Und ob man das dann schafft am Ende, weiß man ja dann auch nicht.
Ist ja eine Lebensentscheidung.
Genau,
traue ich mich das? Und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Du bist seit wann in Hamburg?
Ich habe mein FSJ Kultur in Hamburg gemacht im Jahr 2014.
Wo warst du denn da bei FSJ Kultur?
Im Bramfelder Kulturladen.
Bracula.
Ja,
na klar,
du das?
Natürlich. Du bist hier in der Kulturredaktion von NR 90,3. Natürlich kennen wir das Bracula. Und wie war das da?
Ja, es war eine sehr schöne Zeit da. Also der Uwe, ich weiß gar nicht, ob der das immer noch leitet. Damals war das der Uwe. Super entspannter Typ, richtig cool. Man konnte mit allem eigentlich zu ihm kommen. Ich war ja sehr jung einfach auch und habe da meine Zeit verbracht, durfte auch eigene Projekte machen.
Zum Beispiel, was hast du da gemacht?
Ich habe so ein Tanzprojekt. Ich fand Tanzen hat mich schon immer begeistert. Ich konnte selber nicht tanzen, aber ich fand, dass andere Menschen so krass tanzen konnten, ziemlich cool. Und habe dann ein Projekt gemacht. Das war dann mein Jahresprojekt, was ich hatte, wo ich einen Tanzwettbewerb tatsächlich organisiert habe, wo man dann als Gewinn, und da muss man sagen, dass Bracula da wirklich toll mitgeholfen hat, weil die machen immer so einen Austausch mit Senegal. Also Westafrika, genau. Und da gibt es immer so einen Hip-Hop-Kulturaustausch und da wurden wir gefragt, ob wir da mitwollen. Da habe ich gesagt, ey, cool, können wir das vielleicht als Preis ausschreiben, was total krass ist, finde ich.
Ja,
ne?
Klar.
Weil dann die ganze Reise übernommen wurde von dem Gewinner. Und das haben wir dann gemacht. Und das war eine wirklich total krasse und bewegende Reise. Also ich hatte auch einen Kulturschock, muss ich sagen, weil ich war vorher noch nicht in Afrika. Und aber das war ein ganz, ganz besonderes und prägendes Erlebnis für
mich. Guck mal, von Bracula im Bramfeld in die Welt, das ist ja mega. Du bist aber schon einige Jahre jetzt in Hamburg und deshalb machen wir mit dir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe.
Warum?
Weil ich südlich der Elbe lebe.
Du lebst in Harburg, ne? Da kommst
ich
du
wohne
her.
In Harburg, ja, genau.
Da ist mehr Elbe als Alster.
Da ist mehr Elbe da als Alster. Die Alster ist natürlich sehr schön. Ich wohne tatsächlich am Harburger Hafen und das ist ja so ein bisschen verknüpft mit der Elbe auch.
Klar.
Und ja, deswegen Elbe.
St. Pauli oder HSV?
St. Pauli.
Bist du auch im Stadion mal?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe bei St. Pauli angefangen, Tischfußball zu spielen.
Ach was, die haben eine eigene Abteilung?
Ja, die größte in der ganzen Welt.
Die größte Tischfußballabteilung in der ganzen Welt. Da gibt es so viele Kneipen wahrscheinlich auch auf St. Pauli, wo die sozusagen Leute rekrutieren können.
Ich bin mir sicher, ja. Die machen da wirklich fantastische Arbeit.
Ah,
ja.
Toll. Westfield Center oder Harburger Wochenmarkt?
Ich würde sagen Westfield.
Ja,
ich war
da auch
jetzt,
schon da?
Ich war jetzt da, ja, es ist echt krass. Ich war nur eine Stunde da und ich habe das Gefühl, ich habe nur, keine Ahnung, ein Sechstel von dem Gelände gesehen.
Das ist unglaublich, ist unglaublich. Riesengroß.
Ist glaub unglaublich.
Ich, auf Touristen, glaube ich, vor allen Dingen angelegt, glaube ja. Ich. Man kommt da hier nicht so ganz leicht hin. Ich habe vor allen Dingen mit dem Fahrrad, ich fahre viel mit dem Fahrrad in Hamburg und die haben da so ein Fahrradparkhaus. Da kannst du so runterrollen.
Ja, das habe ich gesehen.
Das ist mega.
Das habe ich gesehen. Das ist
wirklich
sehr cool.
Elfi oder Cinemax?
Cinemax.
Ja. Gehst du gerne ins Kino?
Ich gehe gerne ins Kino. Ich war schon mal in der Elfi einmal, aber nur, um mir das anzuschauen. Mhm. Ich denke mir immer wieder, warum gucke ich denn nicht mal, also warum gehe ich nicht mal auf ein Konzert oder so da?
Ja.
Aber vielleicht mache ich es nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe.
Ja, als FSJ-Kulturfrau musst du doch auch mal in die Elfi gehen.
Das stimmt,
ist wirklich
das
echt ein ganz cooler Konzertsaal. Das ist richtig gut. Sag mal, S-Bahn oder Auto?
Leider, sage ich jetzt schon fast, bin ich Team Auto geworden. Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt ein bisschen abseits wohnen.
Mhm.
Und da kommt man nicht so gut weg, wenn man kein Auto hat. Und deswegen fahre ich oft jetzt mit dem Auto. Früher, bevor wir da hingezogen sind, bin ich immer Bahn gefahren.
Mhm.
Ja.
Und jetzt, du bist auch hier angekommen, hattest schon so einen Stresspuls, weil du das, es hat länger gedauert, es war wieder Stau in Richtung
ja,
Hamburg.
Ja, also Hamburg ist ja wirklich schrecklich, was das betrifft, ne? Ja. Also da kommen immer unvorgesehene Staus zustande, da weiß man selber nicht, warum das jetzt doppelt so lang dauert. Mhm. Obwohl man da schon Puffer einplant, ist es dann trotzdem nicht genug.
Das heißt, du bist ein bisschen weggezogen aus Downtown Harburg. Wie wohnt ihr denn jetzt?
Also genau, Harburger Hafen ist ein bisschen, ich weiß nicht, viele kennen, glaube ich, diese Gegend gar nicht. Das gehört natürlich immer noch zu Harburg. Aber für mich ist es irgendwie schon so, wie fast für so ein neuer Stadtteil eigentlich.
Mhm. Ich habe auch mal im Harburger Binnenhafen auf dem Schiff tatsächlich gewohnt.
Ah ja,
ja,
echt?
Genau, ja. Bei,
cool.
Von Kollegen,
ja.
Die Stader Sand, das ist so ein ehemaliger Haddock-Fähre. Und die waren dann umgebaut zur Wohnung. Habe ich ein, zwei Jahre, anderthalb Jahre oder so gewohnt.
Das ist ein Erlebnis.
Und dann wohnt, aber du wohnst in einem Haus aus Stein, oder?
Ja, 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 genau. Also ich wohne nicht auf dem Boot. Wir wohnen glücklicherweise direkt am Wasser. Das ist wirklich sehr schön. Es fühlt sich manchmal an wie Urlaub, auch wenn man dann gerade gar nicht so viel im Urlaub ist tatsächlich. Aber es ist ein schöner Ausblick und es gibt einem auch viel Ruhe.
Hast du auch einen Kicker zu Hause?
Ja, habe ich. Aber auch nur, weil mein Verlobter das unbedingt wollte. Mhm. Ich habe ja ein Office auch und da stehen zwei Kicker. Wir haben unseren Verein im Sidekick Harburg. Da gehen wir hin, wenn wir trainieren. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, keine Kicker mehr zu Hause, weil wir sonst keinen Platz. Also es nimmt einfach wirklich viel Platz ein, so ein Kicker, ne? Und ich habe da noch so einen Eventtisch, den man so relativ leicht auf- und abbauen kann.
Kriegen die Nachbarn da nicht die Krise, wenn immer klonk, klonk, klonk?
Nee. Das ist total verrückt irgendwie bei uns. Das ist ein, also das wurde 2016 gebaut, das Gebäude, und scheint sehr, sehr gut abgedichtet zu sein. Bisher hat sich noch niemand beschwert.
Dein Geheimtipp, wo steht denn in so Kneipen oder so, wo steht ein guter Tisch?
Sehr beliebt auf dem Hamburger Berg ist das Roche,
Roschinski,
ja, genau. Ja, da trefft ihr, wenn ihr da kickert und ihr verliert, dann müsst ihr nicht traurig sein. Weil da sind auch zum Teil Nationalspieler oder ganz viele erste Bundesligaspieler, sehr viele Hamburger Ligaspieler, auch viele Damen, erste Damen-Bundesligaspielerinnen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr da mal verliert und denkt so, hä, was sind das für Nerds drumherum? Das sind alles Vereinsspieler.
Die
oder
sind Checker. Und dann gehst du da auch mal hin ins Roschinski abends und dann so raunen Fluchtimpulse bei den Männern und Frauen in der Kneipe, weil da kommt die Weltmeisterin.
Nee, tatsächlich nicht. Ich gehe tatsächlich gar nicht so viel feiern oder so aus und so. Ich trinke auch eigentlich keinen Alkohol mehr. Deswegen ist das
Kiba,
für mich
genau,
deswegen ist es für mich nicht mehr ganz so reizvoll. Und ja, irgendwie war ich noch nie so eine, die dann in ihrer Freizeit, sag ich jetzt mal, dann noch kickern geht, weil ich sowieso ja also 4 bis 6 Mal die Woche trainiere und deswegen verbringe ich meine Freizeit dann auch gerne irgendwie anders, um abschalten zu können.
Es gibt ja diese Netflix-Serie Ted Lasso, ne, mit dem Fußballtrainer.
Ja, also, kenne ich.
Und dann, wenn so ein Fußballspieler in der Sinnkrise ist, dann geht er nochmal zurück zum Bolzplatz, also um die Ecke. Aber das hast du nicht, dass du mal denkst, ah, ich möchte nochmal diesen Irish-Pub-Geruch nochmal haben und so nochmal back to the roots.
Aber das ist eine romantische Geschichte tatsächlich. Und witzigerweise hatte ich dieses Jahr wirklich extrem viele auch Drehtermine und Pressetermine und es ging immer wieder zurück in diesen Irish Pub, dass ich dann dachte, hey Tobi, was ist, wenn wir einfach mal wirklich in den Irish Pub wieder zurückgehen, einmal.
Ja.
Und dann sind wir tatsächlich eines Abends, das war im Frühjahr dieses Jahr, sind wir dahin zurückgegangen, haben so uns erstmal reingesetzt und erstmal geguckt, da war nichts los halt. Doch, da haben 2 gekickert. Und dachten wir so, ja, okay, sollen wir da jetzt wirklich hingehen und kickern? Weil so die Leute abziehen und so und irgendwie, keine Ahnung, das ist dann so, ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so schlecht.
Ja.
Ne? Und dann dachte ich, ach komm, fragen wir die mal, ob wir kickern. Und dann haben wir halt gefragt, ob wir kickern sollen. Und das waren ein Typ und 2 Mädels, die waren auch total nett, ein bisschen jünger als wir und haben dann gekickert und die waren dann so, was ist das denn? Warum könnt ihr das so gut und so? Und dann kamen wir halt ins Gespräch und dann waren die ganz begeistert natürlich über die Story. Ja, also es war schon irgendwie nostalgisch, muss ich sagen. Ja. Werde ich jetzt nicht jede Woche machen, aber so einmal im Jahr könnte ich mir das ganz gut vorstellen.
Also
war schon ganz witzig.
Diesen Steilgeruch nochmal zu haben. Und sag mal, wie war das denn für eure Beziehung, als du deinen Mann, deinen Verlobten überholt hast sozusagen? War das ein Problem?
Nö, war überhaupt kein Problem. Mein Mann ist glücklicherweise für mich, sage ich jetzt mal, ein sehr, sehr ruhiger und sehr supportive Mensch. Also der supportet mich überall, wo er kann. Er ist auch nicht so einer, der gerne im Rampenlicht steht oder so, sondern der gönnt mir, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Bühne so fast schon.
Mhm.
Der hält sich oft im Hintergrund, der macht so viel im Hintergrund, wo er mir hilft und mich supportet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Connection, die man dann auch zusammen hat einfach.
Mhm.
Und wie sehr er sich auch für mich immer freut und wie stolz er auf mich
ist.
Ach,
wie schön.
Ja, es ist wirklich, wirklich so schön, wenn man sowas halt hat, dann ist es schon fast egal, was man sonst so hat. Weil ja, die Liebe ist einfach das Schönste.
Die Liebe ist fast ein gutes Schlusswort, da wären wir nicht mehr richtig angefangen. Aber so mit Männern und Frauen, das ist ja so ein Männerding so eigentlich. Also rein quantitativ, es gibt mehr Männer, die den Sport auch professionell machen. Und wie ist es, wenn du da als Frau kommst? Gibt es da so ein Gefälle? Nehmen die dich ernst?
Ja, also als ich angefangen habe zu kickern, hatte ich schon das Gefühl, dass das schwierig war, sage ich mal so, weil ich sage, grundsätzlich ist es schon so, dass Männer, die haben halt mehr Testosteron, die haben mehr Ego, die haben mehr ich sag mal, Alpha am Tisch. Und das merkt man als Frau dann schon sehr stark, vor allem, wenn man erst angefangen hat zu spielen. Ich hatte schon das Gefühl, weil das halt aus der Kneipenkultur, glaube ich, so ist, dass Frauen dann schon so, ah ja, guck mal, lass das Mädel mal spielen. So nach dem Motto.
Ja.
Und man muss sich das schon dann erarbeiten, diesen Respekt in Anführungsstrichen. Je besser ich wurde, desto weniger hatte ich dieses Gefühl. Ne? Also da muss man auch immer aufpassen. Ist es jetzt, weil ich das rein interpretiere oder ist es wirklich so?
Es ist wirklich so. Aber es ist vielleicht, also das Gefühl am Anfang unterschätzt zu werden, ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Nee, das kann man für sich nutzen. Genau, das habe ich immer versucht. Also erstmal zum einen war es immer so, für mich war das ein total krasser Motivationsschub, wenn ich das Gefühl hatte, der Mann denkt jetzt, ich kann das nicht oder unterschätzt mich total. Ne? Und dann wollte ich erst recht diesen Menschen zeigen, dass es halt nicht so ist. Das zum einen und zum anderen kann man es zum Vorteil nutzen. Ne? Also wenn du mich jetzt unterschätzt am Tisch,
klar,
dann kann ich natürlich in bestimmten Situationen dann zuschlagen, sag ich jetzt schon fast.
Klar. Ja.
Und du bist dann überrascht natürlich. Ne?
Es gibt ja diese legendäre Filmszene, absolute Giganten. Ich weiß nicht, ob es
natürlich.
Das ist so ein Duellding. Und da gibt es natürlich auch, da gibt es ja auch so Tricks, die man so machen kann und so ein bisschen zaubern mit dem Ball, also ein bisschen Brasilianer oder Brasilianerin sein. Kannst du das auch so Tricks machen, so mit dem, ja?
Also es gibt sehr viele Trickshots im Tischfußball. Das ist so wie wenn, das kann man sich so vorstellen, dass es im Fußball ja auch unglaublich viele Tricks gibt, ne?
Mhm.
In einem echten Fußballspiel siehst du eher wenige Trickshots, sag ich mal, ne? Und das ist beim Kickern genauso.
Es muss effizient sein.
Es muss effizient sein, genau. Es gibt unterschiedliche Spielstile, aber die meisten wollen natürlich sehr effizient sein, die wollen gewinnen, wollen sehr spielstrategisch spielen und so weiter. Das heißt, die ganzen Trickshots, die packe ich immer erst bei meinen Showkicker-Events aus, wenn ich dann auf einem Firmen-Event bin oder so. Und das beeindruckt tatsächlich die Leute sehr, wenn man mit dem Ball so tanzt und denen richtig zeigt, was für ein Ballhandling man vor allem hat. Cool. Und das ist ja beim Fußball genauso, ne? Wenn man da die Tricks zeigt, das ist total.
Ja, klar. Und du hast schon gesagt, du begehst in Firmen, so auf Events, schlag die Weltmeisterin. Und da kommen dann ja auch die Alpha-Tiere aus den Firmen. Da kommen die Abteilungsleiter, die Filialleiter und so. Die kommen dann wahrscheinlich breitbeinig. Ja, zeige ich der jungen Maid mal, wie das geht oder so. Oder ist das, spürst du das da auch?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie das Event aufgezogen ist, ob ich undercover da bin oder ob ich tatsächlich angekündigt werde. Wenn ich als Weltmeisterin angekündigt werde, dann denke ich mir, dann muss der Mensch, der ja jetzt da teilnimmt und gegen mich spielt, doch verstehen, dass ich dieses Spiel sehr gut beherrsche.
Ja, klar.
Trotzdem, und das ist aber eher der seltene Fall, muss ich auch dazu sagen, trotzdem passiert es mir noch auf Events, dass sich zwei Männer dahinstellen und sagen, ich zieh dich jetzt ab. Und ich denke so, was?
What?
Und nee, wirklich, ich bin wirklich, wirklich ganz ehrlich überrascht über solche Situationen, wo, weil ich ja jetzt auch das schon so lange mache, wo ich denke, das also ich würde mich nie irgendwo hinstellen und ich weiß, das ist jetzt ein Weltmeister, ein Profi-Athlet, ne? Würde ich denken in meinem Leben, dass ich diese Person in irgendeiner Form besiegen könnte.
Es gibt ja diese Geschichte mit beim Tennis zum Beispiel. Ja. Ist ja der Abstand zwischen männlichen Profispielern und weiblichen doch erheblich. Man sagt ja, also die Weltranglisten-Erste hätte gegen den 100. Ich sag jetzt mal irgendwie so keine große Chance. Wie ist denn der Abstand zwischen Männern und Frauen beim Tischfußball?
Also an der Spitze würde ich auch sagen, dass der Abstand noch deutlich da ist.
Ja.
Das Besondere beim Tischfußball ist ja, dass wir keinen Körperkontakt haben. Mhm. Das heißt, wir haben nicht wie beim Fußball oder auch diese physische Komponente auch nicht, wo wir wirklich Mann und Frau biologisch einen Unterschied haben. Aber es spielt trotzdem eine Rolle, weil du wirst als Mann grundsätzlich immer mehr Kraft haben, Schnellkraft haben, Kraftausdauer haben. Wahrscheinlich, wenn wir die gleiche Technik haben, wirst du auch immer den festeren Schuss haben, so ganz grundsätzlich, ne, als zwischen Mann und Frau. Trotzdem ist beim Tischfußball besonders, dass ich das ausgleichen kann, dadurch, dass wir eben, wie gesagt, nicht diesen körperlichen Faktor haben, dass ich durch mentale Stärke oder Entscheidungsfindung und so weiter, das kann ich alles ausgleichen im Spiel. Das macht es schon ganz besonders und ich versuche auch tatsächlich zu beweisen, dass Frauen an der Spitze spielen können.
Das ist deine Mission.
Das ist meine Mission, ja. Meine Vision und genau, das braucht Zeit, um da was aufzubauen und immer mehr auch gegen die Männer zu spielen. Ich habe auch schon einige Erfolge gehabt, aber bis ich an der Spitze von den Männern bin, also ich sage Männer, weil es wirklich Männer sind tatsächlich gerade, das dauert noch ein paar Jahre, denke ich.
Ja, noch, aber wir brauchen ja auch noch was, woran wir arbeiten. Ne? Genau. Und Lynn, du stehst da in Harburg und merkst, du hast ein Händchen. Und wie wird man dann, also ganz doof, wie wird man Profi? Also wie hast du denn gesagt, wie trainiere ich denn? Hat man da einen Lehrer, eine Lehrerin, also so ein Tischfußball-Yoda oder so?
Es wäre schön, wenn es das gäbe. Leider ist unser Sport noch nicht so weit, dass praktisch Coaches davon leben könnten. Wenn ich das immer mit Tennis vergleiche, ist es schwierig. Ne? Also hätten wir jetzt so viele Coaches wie beim Tennis, dann wäre das nochmal eine andere Nummer. Aktuell ist es tatsächlich so, dass man in Vereine geht und da wird oft ein Training angeboten. Das sind dann oft erste Bundesligaspieler oder also eher höhere Ligen, wo dann jemand Training gibt. So. Im Kicks zum Beispiel gibt es jeden Dienstag ein Training. Auch für das Kicks Hamburg, genau, Entschuldigung, das Kicks Hamburg ist eine feste Kicker-Location mit 18 Tischen.
Oh.
Und die haben offen von Dienstag bis Samstag und da spielt sich eine Menge ab. Also das ist eigentlich die Kicker-Location, wo man
wo
hingeht.
Ist das, denn?
Das ist am Nobistor.
Ah. Also wirklich genau. Am Mittmann, auch so St. Pauli Altona.
Genau, es ist aber tatsächlich ein bisschen so, dass es außerhalb von diesem ganzen Party-Ding ist,
ja, ja.
Sozusagen. Aber man kann natürlich danach immer rüberlaufen. Es gibt freitags immer ein gewisses No-Pro-Turnier. Da sind immer so 200 Leute. Und die spielen da aus Spaß Kicker, no pro, weil Ligaspieler dürfen zum Beispiel, erste und zweite Ligaspieler dürfen nicht mitspielen. Also ich dürfte da zum Beispiel gar nicht mitspielen. Ja, ja. Das ist ein reines Spaßturnier tatsächlich.
Also da gibt es diese Orte in Hamburg tatsächlich. Das ist ja echt cool. Sag mal, und du, wie hast du heute schon gekickert?
Nee, habe ich nicht. Ich bin gerade in meiner Pause, weil die WM war ja erst letzte Woche. Und die ist sehr intensiv, die ging eine Woche lang. Und da gönne ich mir ein bisschen Pause.
Aber ansonsten, wenn keine WM ist, also da stehst du schon jeden Tag am Tisch.
Genau, 4 bis 6 Mal die Woche, je nachdem, was gerade so ansteht, bin ich dann mehr oder weniger auch Stunden oder auch Tage.
Und stehst du da alleine und schießt aufs Tor oder brauchst du immer einen Sparringspartner?
Also es gibt zum einen den Teil, wo ich Technik trainiere, da brauche ich niemanden. Und dann gibt es natürlich die Parts, die kannst du ohne Sparring-Partner gar nicht trainieren, wo du isolierte Sachen trainierst, zum Beispiel auf bestimmte Defensiven zu schießen oder solche Sachen. Und dann brauchst du auch noch Trainingsspiele natürlich. Ne? Du musst ja auch irgendwie in der Praxis versuchen, das umzusetzen und nicht nur trocken am Tisch irgendwie aufs leere Tor mehr oder weniger schießen. Das ist wichtig für die Technik. So wie wenn jemand irgendwie den Aufschlag übt oder den Return übt und so weiter, müssen wir das auch. Und dann müssen wir es halt noch in der Praxis umsetzen.
Und dann habe ich auch gelesen, du machst auch so Videoüberwachung sozusagen. Also du schaust ja auch Videoaufzeichnungen von deinen und anderen Spielen an.
Genau, also die Videoanalyse ist ein ganz wichtiger Part im Tischfußballsport, weil ich mir natürlich im Idealfall vorher anschaue, wie du spielst, damit ich mir einen Vorteil verschaffen kann, ne? Oder dass ich mir einen Gameplan machen kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, dass wie in vielen Sportarten diese Analyse extrem wichtig ist, um zu verstehen, zum einen, was macht der Gegner eigentlich und was kann ich selber bei mir verbessern? Ne? Welche Fehler habe ich vielleicht gespielt? Was hätte ich besser machen können und so weiter?
In der Weltrangliste ist ja die zweite aus Rumänien. Spielt die anders? Gibt es so ein rumänische Vibes und deutsche, also wie im Fußball, Italiener spielen ja anders oder Argentinier oder so?
Ja, tatsächlich spielen wir anders. Es ist, die Deutschen spielen oder sind bekannt dafür, dass sie sehr strukturiert.
Ist so, voll das Klischee.
Genau. Mega das Klischee. Ja. Wir sind sehr strukturiert, strategisch, also sehr clean aufgebaut und so. Ne? Das ist ein bisschen, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, beim Fußball ja auch ähnlich, dass man sagt, dass man viel nach Spielzügen spielt und so. Und ich würde sagen, dass bei uns das auch extrem wichtig ist, eine sehr saubere Technik, sehr spielstrategisch, sehr spieltaktisch und so weiter. Es gibt Länder, da ist das zum Beispiel ein bisschen anders. Da wird viel mehr über den grundsätzlich viel mehr über Fight geholt, über den Willen, ein bisschen chaotischeres und schnelleres Spiel. Genau, es ist schon ganz spannend, die Länder zu vergleichen, wie die so spielen.
Und dann gibt es auch die Psycho-Facette. Also gibt es dann irgendwie auch Trash-Talk oder so? Also dass man sich so ein bisschen so psychologische Kriegsführung sozusagen, welche Rolle spielt das?
Ja, also es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir uns so direkt gegenüber stehen am Tisch, ist es wirklich eine psychologische Schlacht, die du so ein bisschen austrägst. Ne? Also es ist eine sehr starke mentale Seite, die dann auch eine große Rolle spielt.
Das heißt, du kommst an den Tisch und guckst auch schon böse oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es kommt darauf an, wahrscheinlich gegen wen man spielt und in was für einen Fokus man gerade ist. Man kennt ja die meisten auch oder hat den mit denen zu tun. Mit manchen ist man sogar befreundet tatsächlich. Aber wenn man im Fokus ist, ist man in diesem Moment, ja, so ein Gefühl von Feindschaft ist da dann schon, Rivalität, ne? Ja. Genau, das muss ja auch so sein in der Competition. Es gibt bestimmte Spieler und Spielertypen, die auch gerne mal so Mindgames machen, also Psychospielchen, wenn man das jetzt in der allgemeinen Sprache so benutzt. Es gibt sowas wie Sweet Talken, es gibt sowas wie Flow unterbrechen.
Und wie klingt das denn, Sweet Talken zum Beispiel?
Es wäre zum Beispiel so, ich würde jetzt an den Tisch kommen und ich sehe, du bist komplett im Tunnel. Du bist im Fokus.
Du bist schon,
es
muss losgehen.
Das merkt man ja. Ne? Und dann frage ich dich aber so, na, wie war dein Spiel? Na, wie ist es? Oder ich frage irgendwas, was gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Also irgendwie, um dich
abzulenken.
Abzulenken auf andere. Das muss gar nichts Besonderes sein. Das ist total unterschwellig. Ne? Das sagt man auch deswegen sagt man so Sweet Talken, weil man dann einen so aus dem Fokus bringt und so weiter.
Das machst du aber nicht so.
Das mache ich nicht. Ich bin kein Fan davon, von so Psychospielchen. Ich bin eher Team Fairplay und Fokus und Spiel. Es ist trotzdem eine legitime Waffe, die man einsetzen darf. Genau, es gibt noch andere Situationen. Man kann auch im Timeout theoretisch ja was zum Gegner oder zur Gegnerin sagen oder gestikulieren. Also das ist sehr sensibel, weil ich halt gerade unter Druck dir gegenüberstehe, wirklich nur einen halben Meter, einen Meter entfernt voneinander. Und das ist schon, manche können das wirklich sehr gut.
Man spürt, wie du auch in dem Sport aufgehst. Wann hast du gemerkt, das ist mehr als ein Hobby? Du hast ja BWL auch studiert, ja. Und du hattest einen Job. Ich kündige meinen Job.
Ja.
Also, schlaflose Nächte.
Es ist so, 2017 war die Weltmeisterschaft in Hamburg, auf dem Kampnagelgelände, das kennst du sicherlich.
Ja, klar.
Und ich war da als Zuschauerin, ich wusste gar nicht, dass es eine WM gibt damals und war da als Zuschauerin und habe da zugeschaut und war auf Tisch 1, habe ich zugeguckt, es saß auf der Tribüne halt und zwar voll, irgendein deutsches Team hat gerade gespielt und dadurch, dass es in Deutschland oder in Hamburg war, waren natürlich sehr viele deutsche Fans auch da und haben da zugeguckt, die hatten richtig Bock, die waren richtig gut drauf und dann dachte ich so, boah krass, wie cool ist das denn? Ich will auch mal auf diese Big Stage und habe dann gesagt, ich will auch Weltmeisterin werden. Ja. Und ab da ist es wirklich, also es klingt so naiv, ne? Aber es ist einfach ein ganz, ganz krasser Moment gewesen, wo ich einfach so dachte, ja, das ist ziemlich cool, ich will das auch. Und dann habe ich einfach überlegt, wie ich das schaffen kann. Und 2019 habe ich dann meinen ersten Weltmeistertitel gewonnen.
Wahnsinn.
Und da wusste ich dann, davon würde ich gerne leben und habe dann überlegt, wie kann ich denn davon leben und habe dann das immer so Schritt für Schritt gemacht und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dachte, das war dann eben, wie gesagt, August 22, wo ich mich selbstständig gemacht habe und meinen Job gekündigt habe, wo ich dachte, jetzt oder nie.
Was hast du gemacht?
Ich habe ja BWL studiert, ne? Genau. Und dann habe ich bei Apple gearbeitet, nebenbei. Und habe dann, also davor habe ich noch in der Schachschule Hamburg tatsächlich als Werkstudentin gearbeitet. Das heißt, ich habe immer so nebenbei was gearbeitet, ein bisschen studiert sozusagen und dann aber ganz viel gekickert.
Musst du denn deinen Eltern auch bei iPhone-Problemen helfen? Hilfe, Lynn, wir haben das Internet gelöscht, also sowas?
Ja, manchmal. Also vor allem in der Zeit, wo ich noch bei Apple gearbeitet habe, war das aber nicht nur bei meinen Eltern, ehrlicherweise, sondern bei ganz vielen Bekannten und Freunden, weil wenn man bei Apple arbeitet, ist man ja immer direkt so eine Anlaufstelle für alle Probleme.
Das ist wie der Hautarzt auf der Party. Schauen Sie mal, ich habe hier so einen Pickel. Was ist denn das?
Genau. Ja, aber seit ich da nicht mehr arbeite, ist es weniger geworden.
Jetzt kommen die Tischfußballfachfragen. Deine Eltern, die stammen ursprünglich aus Vietnam. Ne?
Das ist richtig.
Sind die Fans?
Ja, also ich würde sagen, sie waren fein damit, dass ich das gemacht habe. Ich würde sagen, sie haben sich gefragt, was ich da eigentlich mache.
Das fragen sich Eltern häufig, glaube ich. Genau.
Und ich meine, ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach weitergemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, guck mal, ich lebe jetzt davon. Und dann war es halt so, oh cool. Und natürlich feiern die das, ne, dass ich dann irgendwie Weltmeisterin bin, dass ich die Beste bin und so. Aber es ist, glaube ich, immer noch wirklich unglaublich schwer für sie zu verstehen, dass man davon leben kann. Weil sie natürlich aus einer ganz anderen Zeit kommen, ne, und wirklich harte Arbeiter und Arbeiterinnen, meine Eltern, sind jetzt, also sind schon länger geschieden, alles gut. Aber die kennen, also wenn ich manchmal dran denke, bin ich wirklich sautraurig darüber, weil ich immer denke, mein Vater und auch meine Mutter, die mussten so hart arbeiten, ne? Für jeden Cent, den sie verdient haben. Und wir waren nicht wohlhabend auch. Also, ne, also es war im Gegenteil, also es war. Und deswegen ist es so für mich so krass, dass ich jetzt einfach meiner Passion gefolgt bin, unabhängig davon zu überlegen, was verdiene ich dadurch oder so, ne? Und jetzt im Endeffekt ist es jetzt alles gut gegangen und ich habe ein privilegiertes Leben, finde ich, wo ich selber meine Zeit bestimmen kann, wo ich wirklich selbstbestimmt, ist das richtige Wort, selbstbestimmt leben kann, wo meine Eltern hingegen immer, ja, die mussten immer halt das tun, was gerade da ist.
So. Ja, das ist, glaube ich, jetzt so eine Generation, du lebst in einer Generation, wo man wirklich, wann, wenn nicht jetzt, nach Leidenschaft leben kann. Das ist, glaube ich, jetzt die Möglichkeit. Und du hast es jetzt einfach auch getan. Sag mal, wie viel, wenn ich fragen darf, wie viel vietnamesische Roots stecken in dir? Wie ist denn deine Pho? Also die
Pho? Ja, sehr gut. Isst du die denn auch gerne?
Ich habe so einen anderen Podcast noch, einen Literaturpodcast, da gibt es auch immer was zu essen. Da haben wir auch eine Pho gemacht. Ah, ja. Und das ist ja so eine Suppe mit ganz viel Gemüse. Richtig. Und dann dünne Rindfleischstreifen, die dann in der heißen Brühe erst gegart werden. Ne?
Genau.
Ja. Also die war ganz lecker, haben wir nochmal gemacht.
Sehr schön. Ich liebe vietnamesische Küche. Wenn ich essen gehe, will ich auch immer asiatisch essen, sehr gerne vietnamesisch vor allem essen. Ich bin tatsächlich selber nicht so die Köchin. Bin ich ganz ehrlich, also meine Eltern, also das kann man sich gar nicht vorstellen in asiatischen Haushalten, wie viel gekocht wird, ne? Also ich habe das dann auch erst irgendwann verstanden, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, der auch heute mein Verlobter ist. Also ich bin schon mit ihm zusammen, seit ich 16 bin. Mhm. Da habe ich dann praktisch so eine Art, nicht Kulturschock, aber ich habe im Prinzip dann gesehen, ah okay, es gibt Abendbrot. Ja. Die essen Brot zu Abendessen.
Kaltes Brot, genau.
Okay, die kochen gar nicht so viel. Also, ne, so bei uns gab es halt immer zweimal warm. Mhm. Und immer halt wirklich zum Teil echt aufwendige Gerichte und so. Und ich bin jetzt so, wenn ich zurückblicke, ne, bin ich so dankbar dafür, wie viel meine Eltern gekocht haben, weil ich ja jetzt heute weiß, wie viel Zeit das einnimmt. Mhm. Und ich das Gefühl habe, wie kann ich denn jetzt diese Zeit aufbringen, um zweimal warm zu kochen, auch noch gesund, ne? Also, ne, das ganz, was auch ganz besonders, vietnamesische Küche ist ja oft auch einfach sehr gesund. Und immer,
leicht, sommerlich,
immer Gemüse
frisch, ja.
Dabei, bei jedem Gericht, egal was.
Gibt's hier einen guten Vietnamesen unter uns, wo du hingehst,
ja,
wo du sagst, ja.
Ich gehe sehr gerne zu Quan Do. Mhm. Ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, so ein rotes Gebäude. Mhm. Hast du schon mal...
Nee, sag mir jetzt nicht.
Ich glaube, nee. Georgstraße,
mhm,
ist das.
Ah, okay, ja.
Also
auf der Spitaler Straßenseite,
ja, genau,
auf der Seite.
Genau, mhm, richtig. Genau. Also auf vietnamesisch ausgesprochen heißt das Hoang Do. Und ich habe dann erst irgendwann verstanden, als ich irgendwann meine Mutter mich besucht hatte, also schon ein bisschen her, ich habe sie dann dahin gebracht und meinte, ja, dann lass mal vietnamesisch essen. Und meinte sie, ah ja, Hoang Do. Und ich war so... Oh ja, stimmt. So spricht man das richtig aus, weil ich, mein Vietnamesisch ist okay, aber manchmal, ja, vergesse ich so ein paar Sachen. Mhm. Und Hoang Do heißt rotes Haus.
Ah.
Oder also roter Laden.
Ach, witzig.
Ja, genau. Ah, und das Gebäude ist rot. Und ich war dann irgendwann so, ah ja, das
warst
macht
du
Sinn.
Warst du schon mal in Vietnam?
Ja, ich war zweimal in Vietnam. Erst zweimal, muss man ja auch sagen. Einmal, als ich 6 war, daran erinnere ich mich nicht, mhm, mehr ganz so doll, mit meinen Eltern. Und dann einmal, witzig eigentlich, war ich da, weil ich die Schachweltmeisterschaft in der U14 weiblich gespielt habe. Da hat die Weltmeisterschaft in Vung Tau stattgefunden, in Vietnam. Und meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, mhm, die hat da in der Nähe gelebt. Und da habe ich mich dann ab und zu mit der getroffen. Ja, aber sonst, also ich habe halt eigentlich die meiste Zeit habe ich Schach gespielt dann in der Zeit. Aber, mhm, ich würde gern irgendwann nochmal jetzt so in dem aktuellen Alter, ich bin ja 30 geworden vor 2-3 Wochen. Und da würde ich doch nochmal gerne meine eigenen Erfahrungen in meinem Wurzelland, sag ich jetzt,
ja,
mal,
klar,
finden, suchen. Ich weiß noch nicht genau, mhm, ja.
Apropos Frauenvorbilder im Sport, der Podcast Sportschau F rückt inspirierende Frauen aus dem Sport ins Rampenlicht, ihre Geschichten, ihre Leistungen, ihre Perspektiven. Freddy Schürheck und Kerstin von Kalkreuth, die machen sich dafür auf den Weg zu den Frauen und stellen Fragen, die tiefer gehen als gewöhnlich, für ehrliche, persönliche Gespräche. Und dabei geht's dann um Erfolge, Misserfolge, Qual und Glücksgefühle, Konkurrenz und Freundschaft, also all das, was der Sport den Frauen abverlangt, was er ihnen gibt und was er sie lehrt. Das ist ein Podcast, der motiviert und inspiriert. Da spricht zum Beispiel die Topläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor übers Scheitern, die Fußballerin Sandra Starke darüber, wie es für sie war, als sie mit 23 die Diagnose Typ 1 Diabetes erhalten hat, und die Boxerin Nadine Apetz erzählt, wie man sich dazu überwindet, weiterzukämpfen, wenn man eigentlich schon angezählt ist. Unser Podcast-Tipp, Sportschau F. Lynn, du machst auch Tutorials, Videos, in denen du eben auch so ein bisschen Vorbildfunktion hast und erklärst, ne? Wie geht das? Also mit den Puppen, wie geht es mit dem Ball? Bekommst du da Feedback?
Ja, also ich habe das während Corona gestartet, ehrlicherweise, und habe lange kein Video mehr gemacht. Mhm. Also ich habe während Corona so 2 Jahre oder so am Stück habe ich wirklich sehr viele Videos produziert. Und immer noch, wenn ich auf großen Turnieren bin, treffe ich Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern und die kommen zu mir und sagen, Lynn, I'm a super fan of you. Und sagen dann, hey, ich habe so viel gelernt von dir, von diesen Videos. Und ich denke manchmal so, oh Gott, ich will gar nicht gucken, was ich damals vor 5 Jahren, weil es ist ja manchmal auch ein bisschen komisch, sich vor 5 Jahren dann nochmal selber anzugucken, weil man da ja schon, also man sieht es selber wahrscheinlich mehr als alle anderen, aber schon ein bisschen irgendwie anders war oder anders geredet hat oder so. Der Inhalt, ich gucke ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, alle halbe Jahr einmal nochmal rein, was habe ich da eigentlich so geredet in diesen Tutorials. Ich denke immer noch, dass die Inhalte gut sind, dass das was Gutes lehrt, aber dennoch bin ich überrascht, tatsächlich, wie viele Menschen immer noch auf mich zukommen und sagen, danke für diese Videos.
Ja, ich sag mal, Vorbild tatsächlich. Du hast eben gerade schon vom Kulturschock gesprochen. Kannst du dich an den Kulturschock erinnern? Du kommst aus so einem kleinen Odenwald-Örtchen, ne? Lindenfels bei Darmstadt, ne?
Ja, also in Lindenfels bin ich geboren.
Ja.
Ich habe gelebt in Rossdorf bei Darmstadt, also auch in dem Umkreis. Rossdorf hatte auch, also war jetzt auch keine Weltstadt, ne? Wenn mal was ging, war es eher in Richtung Darmstadt, Frankfurt. Muss man ein bisschen fahren. Kulturschock, du meinst, weil ich nach Hamburg gezogen bin? Das ist so einer der Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich wusste, ich gehöre woanders hin. Ich habe schon immer gedacht, wenn ich 18 bin, ziehe ich aus. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie wusste, was ich machen will oder so. Ich wusste und hatte irgendwie nur das Gefühl, ich gehöre nicht hierhin. Also das ist nicht, wo ich weiter mein Leben führen werde. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, FSJ? Um dieses FSJ zu machen, da wusste ich auch, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Und ich war dann zwischendurch noch kurz in Bremen, weil ich dann ein Jahr studiert habe, was ich dann aber abgebrochen habe. Aber ich bin seitdem in Hamburg und bin super glücklich und würde...
Warum? Also, was ist denn an Hamburg so toll?
Ja, es ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mag es, dass Hamburg eine sehr große Stadt ist, aber irgendwie trotzdem klein. Also ich glaube, jeder, der in Hamburg wohnt, kann das nachvollziehen, dass man trotzdem diese Orte hat, wo man sich trifft und dann irgendwie zufällig irgendjemanden trifft, den man so kennt oder irgendjemanden trifft zufällig, den man länger mal nicht gesehen hat oder so. Und
das
dann
passiert
so
ja
schnackt.
Auch so,
ja, das passiert mir auch, genau. Wenn ich dann mal nicht unterwegs, ich bin halt viel auf Tour so, ne, aber wenn ich mal in Hamburg unterwegs bin, denke ich mir manchmal, ach, ist ja witzig, dass ich dich jetzt treffe. Und das Wasser ist sehr schön. Jetzt gerade vor allem, weil ich jetzt am Wasser wohne, ist es wirklich etwas, was ich nicht missen möchte. Ne? Mhm. Ich kann sehr gut kickern hier, das muss man auch noch dazu sagen. Vielleicht spielt auch eine ganz große Rolle.
Kickerstadt Hamburg.
Kickerstadt Hamburg. Ja. Kickerhochburg sozusagen. Mhm. Und ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben, vor allem auch wegen des Kickerns. Und ich fühle mich so wohl in Hamburg, weil ich genau weiß, wo was ist. Und es ist irgendwie groß, aber gleichzeitig in irgendeiner Form so, dass ich denke, ich kenne jeden Weg, ich kenne mich aus. Weil ich war jetzt auch viel unterwegs, auch wegen meiner Firmen-Events und so, wo ich dann mal in Berlin war oder in München war ich ganz oft. Und da bin ich immer total lost. Und ich denke so, oh Gott, nee, ich will wieder zurück nach Hamburg. Also in Hamburg steckt so viel, was man machen kann, freizeitmäßig, kulturmäßig. Man lernt voll schnell Leute kennen. Aha. Man kann, also, weiß nicht, wenn ich will, kann ich halt sehr viel machen. Wenn ich will, kann ich aber auch einfach nur zu Hause chillen und aufs Wasser gucken.
Am Wasser, genau.
Ja.
Wenn du, Lynn, Königin von Hamburg wärst, das ist die erste Frage unseres Fragebogens, den bekommt jeder Gast. Wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Ich würde die ganzen Baustellen fertigstellen, sofort, mit einem Fingerschnipsen, damit endlich nicht mehr so viel Chaos ist in der Stadt. Ich würde wahrscheinlich gewisse Stadtteile auch so umbauen, dass da keine Autos langfahren können.
Zum Beispiel?
Also das haben die ja jetzt am Jungfernstieg schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das könnte man wahrscheinlich in der Schanze auch ganz gut machen. Also ja, in meiner Vorstellung ganz gut machen. Ich weiß nicht, wie die Leute, die da immer hin müssen mit dem Auto.
Du bist ja die Königin, also ja, so eine absolutistische Herrscherin muss ich ja über die Details keine, genau.
Also die Schanze, da was machen. Ich würde versuchen, Harburg ein bisschen schöner zu machen. indem ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Restaurants hinpacken würde, weil ich lebe da halt, ne, in dem Stadtteil. Ja, so in die Richtung.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Also an den Landungsbrücken, glaube ich, gibt es, also ich wüsste nicht, wo sonst so viel Hamburg ist wie dort.
Alles auf einen Blick auch.
Ja,
ne?
Alles da und Fischbrötchen und die Leute und so und die da am Wasser, das ist, glaube ich, schon sehr stark Hamburg.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich glaube, man kann in Hamburg auch so ein Bungee-Jumping machen, kann es sein?
Ich weiß gar nicht, ob das noch ist. Es gab mal, Jochen Schweizer hat das mal vom Fernsehturm gemacht. Der Fernsehturm soll ja bald wiederkommen, sozusagen als begehbares Ding. Jens Wawritschek, der hat mal erzählt, dass er das gemacht hat. Der von den drei Fragezeichen.
Ja, ich glaube, es gibt Orte, wo man in Hamburg, ich weiß nicht genau wo, aber dass man da ein Bungee-Jumping macht. Das
hast du noch nicht gemacht?
Noch nie in meinem Leben.
Du hast ja gesagt, du hast Tischfußball und du warst vorher schon auf hohem Niveau Schach. War dir da nicht genug Action dann am Ende?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum ich mit dem Schachspielen aufgehört habe. Es ist ja tatsächlich so, es ist auch anders. Ich habe ja als Jugendliche oder als Kind, mit 9 habe ich angefangen, Schach zu spielen. Ich habe das halt gemacht, weil ich gut war und das mir natürlich auch irgendwie in einer gewissen Form Spaß gemacht hat. Aber je älter ich wurde, desto weniger Spaß hat es mir gemacht.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Und ich habe das aber halt einfach weitergemacht, weil ich habe das ja schon immer gemacht sozusagen, ne? Und dann war ich auch noch gut darin. Also ich habe dann auch noch regelmäßig gewonnen. Deswegen war es dann so, okay. Und dann, als ich irgendwann 18 wurde, wo der Schritt war von der Jugend in das offene Feld, da wusste ich, okay, wenn ich das jetzt wirklich will, müsste ich wirklich nochmal richtig hart arbeiten. Und dafür war ich nicht bereit. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf, mach was anderes, habe ja jetzt Abi und ja, geh raus in die Welt sozusagen. Ne?
Und dann kam und dann Bramfeld in dein Leben. Genau.
Das Bramfelder, der Bramfelder Kulturladen dazu und irgendwie kam dann Kickerns ins Leben, das Kickern in mein Leben.
Und jetzt kommt die Literatur in dein Leben. Du schreibst gerade ein Buch.
Ja, ich werde anfangen, ein Buch zu schreiben mit dem Verlag Edelsports und das ist eine sehr spannende Phase meines Lebens, glaube ich, die auf mich zukommt, weil ich so viel anders reflektieren werde, glaube ich. Vor allem, also das ist ja eine Autobiografie und klar, es geht auch um Tischfußball und als Weltmeisterin und so weiter, aber es geht halt auch sehr viel und hauptsächlich um mich als Person. Und da gibt's auch, da wird es wahrscheinlich auch ein Kapitel geben, wo es um meinen Migrationshintergrund geht. Und ich glaube, dieser Part wird der schwierigste sein für mich persönlich, den zu, ja, ich würde schon sagen, fast neu erforschen, neu zu erleben und dann aufzuschreiben für die Welt, sag ich jetzt mal. Das finde ich einen sehr spannenden Prozess für mich selbst. Und ich glaube, da werden sehr viele emotionale Momente auf mich zukommen.
Klar, weil du auch möglicherweise, das war für dich lange kein Thema, oder?
Ja. Ja, war lange kein Thema für mich. Also du meinst meinen Migrationshintergrund?
Ja,
ja, es ist, ich würde sagen, ich habe ihn einfach durchlebt. So. Ich habe halt, also ich weiß nicht, wen du so schon zu Gast hattest, ne? Aber es ist halt wirklich so, kennst du das Buch von Tassim, das neue?
Ja.
Ja, genau, der erzählt ja dann auch viel über diese ganzen Sachen, die man einfach
erlebt. Ja.
Und
hattest du das auch?
Ja, ich hatte auch solche Erlebnisse. Ich musste auch die Dokumente für meine Eltern übersetzen. Ich musste auch immer die Dolmetscherin spielen. Ich musste auch mit zum Elternabend gehen, weil, obwohl es ja ein Elternabend, also all diese Sachen. Man muss sagen, ich habe die einfach erlebt, aber nie nochmal durchlebt. Und ich glaube, das wird, ja, ich weiß noch nicht, was es wird, aber es wird emotional, glaube ich. Und es ist aber eine spannende Zeit, weil ich bin jetzt 30 und ich glaube, und ich möchte Kinder haben. Und ich glaube, es ist auch sehr schön, das vorher nochmal anders so zu reflektieren und zu verarbeiten, bevor man Kinder hat. So stelle ich mir das vor, ja.
das Buch von Tassim Dürgüm, das heißt Mama, lern endlich Deutsch. Ne?
Und
das
Mama, ist dann, bitte lern Deutsch.
Bitte, bitte lern Deutsch. Und der ist ja auch so ein TikTok-Star. Genau. Und der hat seine Erlebnisse, sein Großwerden in einer jesidischen Familie in Deutschland ganz eindrucksvoll geschildert. Ist auch ein Bestseller und ist ein ganz cooler Typ. Lin, zum Schluss habe ich hier, guck mal, wie in jedem coolen Startup gibt es bei uns auch einen Tischkicker. Mhm. Unter der Kantine bei uns. Und ich habe den Ball, wir gehen da gleich mal hin, und ich habe den Ball mitgebracht. Und ich rolle ihn dir mal rüber. Und jetzt, was ist denn deine professionelle Einschätzung? Was sagst du zu diesem Ball? Sieht ein bisschen aus wie so ein rundes Hühnerei.
Das ist ein... Also auf jeden Fall kein Profiball. Da habt ihr schon mal gefailt mit dem Profiball. Oh. Nein, alles gut. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Korkball und ja, noch irgendein anderes Material. Aber der Ball wirkt etwas griffiger, als ich sonst gewohnt bin, wenn jemand keinen Profitisch hat. Deswegen könnte das ein Erfolgserlebnis werden
gleich. Genau, und du zeigst mir gleich mal so ein paar Moves. Ich werde sie versuchen dann auch nachzumachen. Und das könnt ihr dann bei uns bei Instagram sehen, bei NDR Hamburg. Lin, vielen Dank, das war toll. Lin Tran, diese Folge zum Nachhören und alle anderen Folgen Viel Hamburg mit Mike Krüger, mit Heike Dine Körting, mit Bettina Tietjen, mit Heidrun von Gössel und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge Viel Hamburg mehr. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank.